Wie viel Irrtum braucht der Mensch? Das ist der Titel vom neuesten Buch von Bruno Stanek. Der Bruno Stanek, der vor allem wegen seiner Live-Kommentare am Fernsehen bei Ereignissen aus der Raumfahrt in den späten 60er, dann in den 70er und den 90er Jahren einem ganz grossen Publikum bekannt worden ist. Der Bruno Stanek hat aber auch noch eine andere Ader. Er hat eben jetzt schon sein drittes humoristisches Sachbuch geschrieben und will uns mit dem Buch «Wie viel Irrtum braucht der Mensch?» den Spiegel vorheben. Also schauen wir her, lasst uns überraschen. Bruno Stanek, klar, der Weltraumexperte, der die Mondlandung im 69 so spannend kommentiert hat, dass sich das Ereignis zusammen mit seinem Namen in Millionen Schweizer Hirnis richtig eingebrannt hat. Da bin ich sicher. Bruno Stanek war für mich immer so etwas wie der Hans Atraber vom Weltraum gewesen. Immer spannend, immer neugierig, immer leidenschaftlich. Aber Bruno Stanek ist auch der Mathematiker oder Bruno Stanek ist Softwareentwickler oder Bruno Stanek ist auch Autor, zum Beispiel eben von einem humoristischen Sachbuch. Und das wiederum bin ich überzeugt davon, kennen nur ganz wenige von diesen Millionen, die ich vorher erwähnt habe. Das ändern wir jetzt heute. Der Bruno Stanek ist unser Gast heute, eben wegen seinem Buch «Wie viel Irrtum braucht der Mensch?». Herzlich willkommen, freue mich auf die Stunde, Bruno Stanek.
Guten Tag miteinander.
Wie meinen Sie das? Wie viel Irrtum braucht der Mensch? Ein provokativer Titel, der eigentlich verschiedene Deutungen zulässt. Wie meinen Sie es?
Der Mensch kann nicht leben ohne Irrtümer. Er hat ein Bestreben, sich Behaglichkeit zu erzeugen. Kälte, die er nicht so Kenntnis nehmen, indem er Kleider erfunden hat und Kleider trägt.
Und ist das nicht eine Notwendigkeit, Herr Stanek?
Selbst schon, aber vielleicht bräuchte er auch zu viele Psychiater, wenn er keine Irrtümer hat. Also insofern ist es schon eine Notwendigkeit. Man muss sich schon erklären, warum so viele Irrtümer im Vollbesitz der körperlichen und geistigen Fähigkeiten vom Mensch koexistieren mit Fakten.
Also Sie meinen, dass es so im wahrsten Sinne des Wortes, der Mensch braucht den Irrtum?
Er braucht sie nicht, wenn er geistig kräftiger wäre, aber seine Schwächen kann er dadurch überwinden. Also, Sie haben vorhin gesagt, Kleider braucht er auch, weil es kalt ist. Es gibt einen Haufen Tiere, die keine Kleider brauchen, oder? Die sind aber robust genug. Der Mensch ist aber geistig nicht robust genug, darum braucht er sie.
Und warum ist er geistig nicht robust genug? Ich bin sicher, Sie haben über das nachgedacht.
Ja, die ganze Zivilisation ist vielleicht ein bisschen schnell gegangen für ihn. Darum ist es auch so, dass vor allem wohlhabende Völker, wohlstandsverwahrloste Völker, einen grösseren Bedarf haben an Irrtümer. Und sie können sich so leisten. Ein armes Volk, mit so viel Irrtümer umeinanderläuft, das kann sich da nicht leisten. Er würde sehr viel schnell Schaden nehmen.
Werden wir doch ganz konkret. Zum Beispiel. Ein Beispiel hätte ich gerne von Ihnen. Was für eine Formulierung von mir. Von einem mehrheitsfähig gewordenen Irrtum. Was wäre so etwas? Das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Als ein Beispiel.
Es gibt so viele, also ich weiss jetzt wirklich nicht gerade, wo man anfangen müsste. Ich habe im Buch Ihnen ja so viele, Sie haben es ja schon gelesen, nicht? Ja. Einige rausgesucht. Ich kann fast nicht sagen, wo man soll anfangen, was eigentlich die Leute, das Buch ist ja relativ neu, weil es das bei den Leuten am allermeisten verfängt.
Ich nehme ein Beispiel, ist in der Tat so, natürlich habe ich es mir angeschaut und habe mir zwei, drei Sachen rausgepickt, damit wir dort genauer heranschauen können, damit unsere Hörer verstehen, wie sie das meinen, wie das Buch aufgebaut ist. Zum Beispiel der Artikel oder der Teil, das Kapitel «Früher war alles besser». Es geht ums Waldsterben und dort haben sie effektiv eine spannende Beobachtung gemacht und dann wiedergegeben im Text, wo ich ein Aha-Erlebnis gehabt habe dabei. Unsere Hörer jetzt dann sicher gerade auch. Das Aha-Erlebnis.
Also das Waldsterben ist ja in der Zwischenzeit gestorben. Das ist eine von diesen Paniken, die der Mensch offenbar braucht oder die Öffentlichkeit braucht, weil nur ein Volk, das in Panik versetzt ist, akzeptiert nachher auch sinnlose Massnahmen und lässt sich einigermaßen vernünftig regieren. Wir haben gesehen, oder viele Leute haben gesehen, dass das nicht ganz können stimmen, was man damals gesagt hat, dass also jedes Jahr 30% vom Wald stirbt. Und heute ist er schöner denn je. Also ich habe eine Kurve gesehen, seit 1830. Der Wald in der Schweiz hat zugenommen. Seit 1830, das ist eine konstante Kurve, wenn Sie alte Bilder anschauen. Ich habe ja so ein Beispiel drin.
Genau.
Der SBB-Kalender 1882, 1982. Da sehen Sie es vor Augen.
Also 100 Jahre zwischen den beiden Kalendern, 1882, genau. 1982, die Fotos im alten Schwarz-Weiss, im neuen
Genau.
Farbig und genau der gleiche Standort.
Der gleiche Standort.
Und jetzt, was haben Sie für eine Beobachtung gemacht?
Ja, ich meine, im Rüstal sieht man zum Beispiel Brücken gar nicht mehr. Damals haben sie Brücken, also die SBB, haben sie fotografieren. Die hat man gar nicht gesehen. 1882 haben sie da wunderschön gesehen, weil bis weit auf hat es keinen einzigen Baum mehr gehabt. Und uns hat man das eben dann auch in den 80er Jahren verkauft als Waldsterben. Und da ist dann natürlich gestorben, weil es eben nicht gestimmt hat. Und heute haben wir Klimapanik. Ich habe das in den Nachrichten gehört. Also Klimapanik ist heute auch mehrheitsfähig. Und gleichzeitig ist sicher bedauerlich für unsere Winterkurort, dass im Moment noch ein bisschen wenig Schnee hat. Es hat zwar gegeben, es gibt wahrscheinlich noch mehr. In den USA hat man sehr viel Schnee. Schon. Und das hängt mit dem zusammen, dass die Wetterlagen sehr oft komplementär sind. Und trotzdem, entweder jammert man im einen Kontinent und wieder im anderen abwechslungsweise einfach der Irrtum, wo gerade gebraucht wird, um eben einen Einfluss auszuüben auf Politik.
Wo gerade gebraucht wird? Also, wer braucht ihn und wer transportiert ihn dann? Das war jetzt eigentlich ein Angriff auf die Medien von Ihrer Seite, wenn Sie jetzt noch den Schlenker gemacht haben von dem Kalender weg, wo man also im alten Kalender eine abgeholzte Landschaft sieht. Im neuen Kalender sieht man die fotografierten Brücken zum Teil kaum mehr, weil eben viel Wald da ist. Jetzt haben Sie den Bogen geschlagen zum Klimawandel oder zum, wie haben Sie gesagt, Klimakatastrophe?
Klimapanik,
die immer wieder gemacht wird, in den Nachrichten gerade gehört, wegen der Schneesicherheit in den Skigebieten. Eben, wer braucht denn den Irrtum oder wer macht den Irrtum und warum?
Medien sind nur mehr oder weniger der Schaltrichter oder der Resonanzboden, wo so ein Thema aufgreift. Brauchen im eigentlichen Sinn tut es natürlich Politik. Zum Beispiel, wenn man eine Steuer einführen will, die sinnlos ist oder wo man einfach braucht, weil, was weiss ich, weil irgendwo zu viel Geld zum Fenster rausgeschossen wird. Und dann muss man da rechtfertigen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man irgendeine Panik hat, wo man meint, jetzt sind die Leute so verängstigt, dass sie es akzeptieren.
Was wäre denn besser? Was wäre der bessere Weg?
Ja, dass man die Fakten aufzählt und eben die Leute nicht verängstigen, weil dadurch müssen wir noch die Wirtschaft nachher nicht so fördern, weil sie von mir selber wird laufen, wenn sie nicht behindert ist.
Gibt es aus Ihrer Beobachtung, aus Ihrer Sicht Politiker, die genau so agieren und handeln und auftreten, wie sie es gerne hätten?
Ich würde kein aktuelle nennen, aber vielleicht mal einen, der schon mal war. Also, das ist sicher ein Faktum. Der Bundesrat Egli seinerzeit hat seine ganze Amtszeit im Wesentlichen aufgebaut aufs Waldsterben. Und er ist Jurist gsi, also er hat das nicht selber können feststellen. Er ist also da einfach mitgelaufen und hat aus dem ein Thema gemacht.
Mhm. Ist es nicht gefährlich, Herr Stanek? Sie sind ja Autor, Sie sind selbstständig weitgehend, sind unterwegs, geben Vorträge, Sie haben einen Verlag, auf das kommen wir dann alles noch. Wenn Sie jetzt ein Buch schreiben und uns, den Konsumenten, den Spiegel vorhalten, wie viel Irrtum braucht der Mensch? Sie haben es jetzt gesagt, er braucht viel und er will sich eigentlich wie selber ein bisschen belügen, dass man dann quasi damit wie transportiert, wir sind alle ein bisschen dumm, weil wir diesen Irrtümer aufhocken.
Also mir hat man mal gesagt, der Goethe hat gesagt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also das ist genau in die Richtung. Ich tue ja alles zusammen belegen. Wenn die Leute nachher ein bisschen weniger Panik haben, dann getrauen sie sich mehr zu machen. Und das ist auch, was ich eigentlich auch sagen wollte. Man ist nachher wirksamer und kann besser positive Entwicklungen einleiten, wenn man nicht gelähmt wird.
Wie viele sättige Irrtümer, die Sie da rein beschreiben, wir kommen im Verlauf dieser Stunde immer wieder zurück drauf, haben Sie selber? Oder sind Sie ein Mensch? Sie sind ganz ein logisch denkender Mensch, sind ausgebildeter Mathematiker. Das ist also sicher Ihre Hauptart, wie Sie funktionieren. Gibt es auch Irrtümer, die Sie in sich entdeckt haben, im Prozess, wo Sie das Buch geschrieben haben?
Natürlich, das ist das dritte Buch. Die ersten beiden sind ja beim Nebelspalter erschienen, schon relativ lang her. Ich habe eigentlich immer gewusst, dass man diese Themen verallgemeinern kann. Das erste war ja Sparerleben gefährlich. Das Buch hat sich damals sehr gut verkauft, weil irgendwie das Titel verfangen hat.
Auch schon fast 20 Jahre her, 1987
ist das richtig. Und dort drin habe ich eigentlich vor allem meine eigenen Fehler beschreiben, weil ich bin ein typischer Sparer. Sie können sich nicht vorstellen, wenn ich mir geschadet habe damit.
Das würde mich jetzt interessieren. Wie haben Sie sich geschadet mit Sparen?
Ich habe zu wenig getrunken. Also wenn ich irgendwo hat ein Getränk 4 Franken gekostet, dann habe ich gedacht, ich kann noch warten. Jetzt daheim kann ich ja dann viel billiger trinken. Nicht? Aber nachher habe ich vielleicht Kopfweh gehabt, bis man daheim war oder so. Das ist ja so ein Beispiel. Oder ich habe einmal einen schweren Unfall direkt aufs Sparen zurückgeführt und so weiter. Also dort drin hat es genügend Beispiele. Und ich habe dann nachher gesehen, dass eigentlich der Irrtum, den man hat, wo man irgendetwas verfolgt, wo eigentlich gar nicht relevant ist, aus Gewohnheit oder eben aus Behaglichkeit, dass da ausgebaut werden kann. So ist nachher schliesslich das dritte Buch rausgekommen.
Ich könnte jetzt provokativ vielleicht sagen, die Irrtümer, die Sie meinen, die Sie auch beschreiben, brauchen wir Menschen, weil wir sonst die Realität gar nicht ertragen würden.
Ganz
so
genau.
Wie der Mechanismus vom Verdrängen. Wir Menschen können ja verdrängen, wir müssen sogar verdrängen, sagen Psychologen, sonst würden wir die Realität nicht aushalten. Ist das mit dem Irrtum nicht auch? Geht das nicht in die Richtung?
Das ist genau in die Richtung. Sie haben genau die Mechanismen genannt.
Mhm. Aber dann ist es ja eigentlich okay, wenn man die Irrtümer hat in sich hinein. Dann müsste man sie ja gar nicht korrigieren.
Wäre schöner, wenn man es nicht braucht. Also ein Drogensüchtiger, der braucht ja immer mehr, damit er sich wohlfühlt. Aber wäre besser, wenn er es nicht braucht. Mhm. Oder? Es ist also durchaus ein relevanter Vergleich.
Leiden Sie selber daran, dass vielleicht der Anteil von diesen Irrtümern so vielfältig und so gross ist und überall zu finden ist, im Sport, in der Wirtschaft, in der Politik, mit weniger grösseren Auswirkungen? Leiden Sie unter dem?
Nein, seit ich an dem Buch geschrieben habe, leide ich natürlich nicht mehr darunter, weil ich jeden Tag in der Zeitung ein paar Beispiele gesehen habe. Dann schöpft man aus dem Vollen. Und das ist eben das Spezielle an dem Buch. Mhm.
Reaktionen, die Sie auf das Buch bekommen haben?
Sehr gute.
Was würde
ich? Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, am Anfang, einige Leute wird man ins Auge langen, oder? Mit so etwas. Wenn man so deutlich wird, auch wenn man nicht so deutlich wird, nimmt sie niemand zur Kenntnis. Aber ich habe eigentlich sehr gute Reaktionen gehabt. Und es gibt auch viele Leute, die eben die ersten beiden Bücher kennt haben. Und wenn jetzt ein bisschen blindlings aufs dritte gehen, weil sie sich vorstellen können, wenn er sich so lange Zeit lassen hat, bis er wieder eins rauslässt, dann noch im eigenen Verlag, oder? Wo man eigentlich machen kann, wenn er will. Dann ist es nicht nur ein bisschen dicker wie die anderen beiden, sondern eben auch noch ein bisschen gehaltvoller. Ich hoffe da. Ich
möchte wieder konkret werden und ein Kapitel rauspicken und Sie bitten uns, so das Fleisch am Knochen quasi davon zu erzählen. Und zwar geht es um Essirrtümer. Das haben Sie nämlich auch beschrieben. Essirrtümer. Die beliebtesten Essirrtümer. Was steckt da dahinter?
Also das Essen ist etwas, wo gerade der Schweizer unheimlich ernst nimmt und auch nicht merkt nachher, dass er vielen Irrtümer aufsitzt. Zum Beispiel, wenn einer ein Fisch isst, an gewissen Arten, wenn er einen Rotwein bestellt, ist er absolut
Untendurch,
nicht? Wenn er aber ins Mittelmeer geht und dort der Kellner einen Roten serviert, weil das völlig normal ist, dann merkt er nicht einmal, dass da ganz anders ist wie in der Schweiz. Obwohl, ich meine, sein Magen hat sich ja nicht verändert durch die paar hundert Kilometer südliche Reise.
Mhm. Es geht sogar noch weiter, ein Stück, und das kommt immer wieder vor, dass sie die Esskultur von Amerika, die da in Europa, in der Schweiz, verpöntestens ist, wenn man über Kultur redet, über Esskultur, und das zerpflücken sie eigentlich ziemlich heftigst.
Ja, richtig, weil zum Beispiel ein Hamburger, wo alles zusammen drin ist, der hat schon mal da, auf der RS1 vor 30 Jahren, hat da schon ein Mediziner mal gesagt, da ist ja alles drin, also da ist Kohlenhydrat drin, da ist ein Zwiebelring drin, da ist ein mageres Fleisch drin, da ist Sesamkörnchen oben drauf, da ist alles zusammen drin, also das gegenüber ein Acrylamidrösti oder Hörnli und Äpfelmus ist dann direkt gesund. Aber das, der Glaube, dass alles, was man eben im Schnellimbiss isst, grundsätzlich schlecht ist, da hat ein höheres Amt. Da geht's drum, die Kultur, die uns völlig eingeholt hat, mit allem, oder? Weil, wo also vom bleifreien Benzin bis zum al dente und so weiter alles zusammengebracht hat, dass wir uns von der ein bisschen abheben können. Obwohl wir nichts Besseres eigentlich zu bieten haben. Ich kann in Amerika wunderschön essen, noch viel besser. Also ich habe dort Seafood und Fleisch und alles zusammen. Nur teure ich dann nachher nicht ins billigste Restaurant gehen. Aber auch wenn ich ins teuerste gehe, ich zahle immer noch nur die Hälfte wie in Europa. Also Sie sehen, da hackt man auf etwas rum, das eigentlich nicht gerechtfertigt ist.
Herr Stanek, was braucht es, damit sich so etwas Eingefahrenes, Eingeschliffenes, und das geht es auch immer im weitesten Sinn, habe ich rausgelesen in Ihrem Buch, zum Teil sind es eingeschliffene Sachen, die man nur ganz mühsam wieder retour kann korrigieren. Wenn wir schon beim Essen sind, bleiben wir noch kurz dort, zum Beispiel der Wein. Der hat es ja auch geschafft, wenn man vorher auch den Rotwein erwähnt, der hat es ja auch geschafft, amerikanisch, ich rede jetzt von dem, der amerikanische Rotwein quasi zu einer Marke zu werden. Und vor noch, ja, man jetzt nicht auf Test rauslassen, aber vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten ist der amerikanische Wein natürlich gar nicht gewesen, sondern hat müssen aus Frankreich, aus Italien, vielleicht noch aus Spanien kommen. Was braucht es denn, damit so etwas kehrt?
Ein Blindtest. In dem Moment, wo man Blindtest gemacht hat, hat man nicht mehr können sagen, der amerikanische weiße Geschlechter. Mhm. Weil dann ist das im Franzosen sehr überrascht gewesen, wo da vor vielleicht 20 Jahren oder irgendwann gekommen ist, dass sie nicht haben können feststellen, welches der bessere Wein ist. Und dass er eventuell aus Kalifornien gekommen ist.
Mhm. Und so ist dann eine Kehrtwende eingeläutet ganz worden. Genau. Quasi. Also, der Bruno Stanek ist noch bis um 11 Uhr bei uns. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche, die wir miteinander führen können in ein paar Minuten. Möchte ich mit ihm so ein persönlicheren Teil anschauen. Was hat er gemacht, seit er da beim Fernsehen war? Und er hat einmal einen Satz gesagt, er hätte erfolgreicher können sein. Aber er ist es nicht geworden, weil er ein Idealist sei. Kommen Sie ursprünglich aus der Tschechoslowakei?
Ja, das ist eine dritte Generation. Also, aber ich bin aus ganz Europa.
Ein Terzero, so, sagt man dem heute, glaub.
Ja, oder, ja, genau.
So etwas, genau. Haben Sie noch Verbindung zu der Familie oder zu den Ahnen, wo man fast schon sagen kann, in der dritten Generation?
Ja, die sind natürlich alle zusammen gestorben, aber jetzt hat man ja wieder einen leichteren Zugang in Osten, mhm. Aber die sind alle verschollen. Ich habe aber einen Stammbaum elektronisch erfasst und habe eigentlich Freude, um zu sehen, dass die aus Deutschland, Holland, Österreich und Tschechoslowakei, Ungarn, überall herkommen, weil das ist eine gute Mischung.
Also wie zurück geht der Stammbaum, wo Sie elektronisch erstellt
haben? Der geht zum Teil etwa 10 Generationen, aber gerade Osteuropa ist natürlich etwa bei 3-4 Generationen fertig.
Heisst das 10 Generationen mal 50, etwa 500 Jahre retour?
So, ja, oder? Das gibt ein paar. Also 1595 ist, glaube ich, der älteste, der drinnen ist. Aber das ist über meine Frau, die ich gehört habe. Das ist eine Schweizerin. Da hat man natürlich viel weiter zurück in diesen Dörfern. Mhm. Also mindestens bis so 30-jähriger Krieg ungefähr.
Wenn wir schon schnell dort sind, haben Sie etwas Gleichwertiges gefunden in Bezug zu Ihnen, dass es andere logisch schaffende, denkende Menschen gegeben hat mit ähnlichen Berufen wie Sie, Mathematiker, oder sind Sie der Einzige?
Wo noch ein Stammbaum erforscht haben oder so. Also in Amerika habe ich gestaunt, Freunde von mir, die mit gekaufter Software, nicht, ihre Stammbäume erfassen, auf Europa reisen, das Zeug zusammensammeln. Ich habe die ganze Software natürlich vor 25 Jahren noch selber gemacht. Mhm. Und, der Reiz ist genau das gleiche. Ich habe also gesehen, das ist weltweit. Mhm. Roots ist ja mal eine berühmte Fernsehserie gewesen, nicht? Und die Wurzeln, nicht? Wo kommen wir alle zusammen her?
Genau.
Und so weit wir zurück können, das ist auch eine Verpflichtung, die man den Nachkommen gegenüber hat. Weil wenn man immer der nächsten Generation muss sagen, ja, ich weiss überhaupt nichts mehr. Oder dann ist niemandem dienend. Und dann geht das, die Information gängt, die mit unserer Generation verloren.
Ja, ich habe nicht ganz präzise ausgedrückt. Ich wollte fragen, ob Sie in Ihrem eigenen Stammbaum Leute gefunden haben aus der Familie, die auch Mathematiker oder logisch denkende, schaffende Menschen gewesen sind, wie Sie es einer sind.
Also wenn ich in das Gesicht schaue, von einigen sind ja Fotos rum, habe ich schon das Gefühl, es hat in Deutschland vor allem das gehabt, aber in Osteuropa sind es in erster Linie so Glasbläser und solche gewesen. Und das hat sie auch in die Schweiz gebracht. Also mit, bei einer Landesausstellung, weil sie einfach ihre Kunst beherrscht haben. Aber die hätten auch anders können machen. Und das sehe ich ja bei mir. Ich könnte mit unzähligen Beruf glücklich werden.
Mhm. Jetzt habe ich von Ihnen eben den Satz gelesen, den ich vorher vor der Musik vor dem Adriano Celentano noch gesagt habe. Sie hätten erfolgreicher können sein, aber sie sind es nicht geworden, also aus Ihrer eigenen Definition heraus, weil Sie ein Idealist sind. Wie meinen Sie das oder haben Sie das gemeint?
Das bezieht sich vielleicht ein bisschen ganz speziell auf die Schweiz. Und zwar, die meisten Leute hier eigentlich haben einen Job in einer grossen Firma. Und die grosse Firma floriert deshalb so gut, weil sie viel mit dem Ausland schafft. Es wird also sehr viel Reichtum und Geld in der Schweiz verdient, eigentlich im Ausland. Das Gegenstück davon ist der KMU. Das ist der, der versucht zu überleben mit deren Arbeit, die er in der Schweiz leistet.
Kleines und mittleres Unternehmen, genau. Für die, die das nicht gerade präsent
und ich,
haben.
Und ich sehe mich auch als so einen. Und dem muss man natürlich das Geld selber verdienen. Wenn ich also in eine Bude gegangen wäre, dann könnte ich, wie viele von meinen Kollegen, mit viel weniger Arbeit, mit einer halben Arbeitszeit pro Woche, könnte ich vielleicht mehr verdienen. Aber ich könnte nicht mehr da machen, was ich will. Und das ist eben schön und das habe ich gemacht.
Das Ideale oder das Idealistische, das Sie in sich hineintragen, wie wichtig ist Ihnen das?
Ja, das ist sehr wichtig, weil dann nur kann man das entwickeln in sich selber, was von innen rauskommt, nicht das, was von einem erzwungen wird.
Und was ist denn das bei Ihnen, das, was von innen rauskommt? Wie würden Sie das beschreiben?
Schöpferische. Zum Beispiel, wo ich konnte meine DVD-Lexikon machen, da habe ich alles vereinigt, also das Text schreiben, ich habe meine Audio selber können aufnehmen, meine Video selber können aufnehmen, aufgrund von der Fernseherfahrungen. Ich habe Datenbanken gemacht, schon früher, habe also sehr viel Wissen schon kanalisiert. da habe ich alles können machen. Also da, wo der Leonardo da Vinci noch gern gehabt, oder? Das Universelle. Das habe ich da ein bisschen gefunden. Und kein Verleger hat mir immer bei den schönsten Sachen gesagt, Herr Stonek, nein, unsere Zeit, das gehört nicht in so ein Buch rein. So sind ja die humoristischen Bücher entstanden. Aus den Sachbüchern, da hast du auch, was die Lektoren rausgestrichen haben.
Mhm. Und aus diesen CD-ROMs, Planetenlexikon oder Raumfahrtlexikon, 12. Auflage, haben Sie mir noch gesagt, kurz vor der Sendung, ist jetzt auch eine DVD entstanden, die laufend immer wieder aktualisiert wird. Machen Sie das auch jetzt noch alles immer selber? Oder haben Sie da...
Ja, ich mache das immer noch selber. Und sogar mein Sohn hat die schönen Umschläge gemacht. Das ist alles zusammen wichtig, weil wenn man in der Schweiz etwas verkaufen will, dann muss es billig sein. Und das kann man heute nur noch, wenn man alles selber machen kann. Anderswo würde ein Verlag vielleicht 10-mal mehr Leute brauchen, wie das, was ich selber mache. Und nachher ist der Preis dermassen hoch. Er verkauft den vielleicht mehr, aber der Preis ist dann so hoch, dass einfach nicht geht. Und dann muss man das Zeug im Ausland kaufen. Und da ist der vielleicht schlecht übersetzt, 5 Jahre hinten drin. Und da hat man es eben noch aktuell.
Sie sind 63, ich darf das sagen, haben 2 erwachsene Söhne, offenbar helfen die Ihnen dabei bei dieser Arbeit. Sie sind schriftstellerisch tätig, sie sind tätig in dem Bereich von der DVD, produzieren das, Raumfahrtlexikon, Planetenlexikon. Können Sie sich's leisten, vielleicht in 2 Jahren zu sagen, so, jetzt, wie wenn Sie angestellt werden, jetzt ich Pension, jetzt nur noch meine Leidenschaft, vielleicht Ihr Hobby, Weltraumfahrt, kann man nicht als Hobby bezeichnen, aber das ist doch Ihre Leidenschaft, vielleicht widme ich mich jetzt nur noch dem. Können Sie sich das wirtschaftlich leisten?
Nein, ich will eigentlich nicht, weil das glühende Eisen, das man hinten dran haben, das ist natürlich schon wichtig. Und also mein grosses Vorbild war lange Zeit der Papst gewesen, nicht? Weil der geschafft hat bis zuletzt, ja. Das ist natürlich ironisch gemeint. Nein, ja. Der Johannes Hesters noch viel mehr. Das ist mein Vorbild, der, wo mit 101 genau. Ist oder Gottschalk in der Sendung war. Und dann hat er Zahlweb verloren und hat gesagt, was machen Sie jetzt? Dann hat er gesagt, er komme in 10 Jahren wieder. Also das ist mein Vorbild.
Sie brennen an beiden Enden, wie man so schön sagt.
Wunderbar,
oder?
Ja, das hat man gut durch. Ich war kürzlich beim Check-up gewesen, man hat überhaupt nichts festgestellt.
Nichts, gesund.
Gar nichts, absolut.
Wie ein junger Gott. Er hat da übrigens, das muss ich Ihnen daheim noch sagen, er hat da übrigens einen Rollkragenpullover an. Das ist doch ihres quasi Markenzeichen gewesen im Fernsehen. Sie haben immer Rollkragenpullover getragen, auch heute noch. Weisser Rollkragenpullover, schwarze Lederjacke, kaum graue Haare. Das geht Ihnen bestens.
Im Moment ja, aber der Rollkragenpullover, der hat ein gewisses Gefühl von Behaglichkeit. Also das ist auch vielleicht ein Irrtum, ich weiß es nicht. Nein, Spass beiseite. Heute reden viele Leute von Schleudertrauma oder irgendetwas. Und ich weiß auch, dass meine obersten Wirbel nicht ganz in Ordnung sind. Das ist das Einzige, was bei mir vielleicht nicht ganz gut ist. Und wenn man denen immer ein bisschen Sorge hat und ein bisschen schaut, dass sie warm haben, dann geht es einem besser wie immer mit dem offenen Kragen, wo mir nicht gut tut.
Es hat, wieder zurück zum Buch, wo Sie geschrieben haben, wie viel Irrtum braucht der Mensch, hat es ein schönes Kapitel drin, wo es um Sie selber geht. Und zwar im Zusammenhang mit dem Polizeimuseum in Zürich, wo aufgehoben worden ist nach 40 Jahren. Und dann haben Sie ein Telefon bekommen, glaube ich, oder? Wegen einer Rakete, die dort ausgestellt worden ist. Und den Rest bitte ich Sie selber zu erzählen.
Ja, ich tue das abkürzen, oder? Ich habe 40 Jahre lang nach meinem Unfall, oder? Habe ich immer wieder gehört.
Welchen Unfall?
Ein Sprengstoffunfall am Bodensee aus. Und dann hat man mir immer wieder gesagt, Herr Stonek, ich weiss alles von Ihnen. Ich habe nie gewusst, warum. Und dann habe ich gemerkt, 40 Jahre lang hat man in dem Polizeimuseum 2 Unfälle verwechselt. Mit dem anderen, ja, richtig. Der andere, der es verwünscht hat, hat es viel schlimmer verwünscht wie mich. Und die Leute haben immer gemeint, das sei ich, weil mir in dem Museum gesagt hat, das ist mir nicht seine Raketen oder irgendetwas. Ich weiss nicht. Irgendein Schwachsinn. Aber es geht ja nur darum, eigentlich bei dem Beispiel, dass man zeigen kann, es ist durchaus möglich, dass man 40 Jahre lang den grössten Schwachsinn wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und am Schluss ist es sogar schwierig, das zu korrigieren. Das ist ja gewesen, ich habe immer gelesen, ich sei am 9.1. Geboren, nicht? Statt am 9.11. Bis ich herausgefunden habe, das ist im Ringier-Archiv. Und da habe ich ja ironischerweise geschrieben, es ist einfacher, eine Geburtsschein abzuändern, wie ein grosses Archiv nachträglich zu korrigieren. Das ist kein Witz, weil ich habe ein paar Mal reklamiert und es war nachher immer noch falsch gewesen.
Also das heisst, Sie sind per Telefon beim Ringe-Verlag vorstellig worden und haben gesagt, von mir ist ein falsches Datum archiviert, würdet ihr das bitte korrigieren? Und es ist nicht passiert. Hat man Ihnen nicht geglaubt?
Ich habe es nicht einmal vorstellig geworden, würde ich sagen, sondern wenn ich mit jemandem zu tun kann, ich gesagt, haben die Zugriff darauf? Dann dachte ich, das einmal korrigieren. Aber es ist also sehr lang gegangen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob es korrigiert ist. Mhm. Also 9.11. ist richtig.
Müssen wir eigentlich mal nachschauen, ob das immer noch so ist.
Machen Sie das.
Vielleicht finden wir es raus. Also Bruno Stanek, bei uns im Treffpunkt, Vor allem wegen seinem Buch «Wie viel Irrtum braucht der Mensch?». Aber wir wollen es natürlich auch nicht verpassen, mit ihm über die Raumfahrt zu reden, wenn er schon mal bei uns ist. Eine grosse Leidenschaft von ihm, was da aktuell ist, wie er es einschätzt in dieser Beziehung von der Raumfahrt, von der vielleicht auch Besiedlung von gewissen Planeten. Man redet vom Mars, man redet vom Mond etc. Der Treffpunkt zu Gast, Bruno Stanek. Autor, wegen dem ist er heute bei uns, von seinem dritten humoristischen Sachbuch, Titel «Wie viel Irrtum braucht der Mensch?», Untertitel «Komplimente für Kleinverbraucher», «Trost für Normalverbraucher», «Warnung für Grossverbraucher». Da versteckt sich einiges dahinter. Ich möchte mit Ihnen in den nächsten paar Minuten auch über den Weltraum natürlich reden, über die Leidenschaft. Wegen dem sind Sie den meisten Menschen, Millionen von Menschen bei unserem Land auch bekannt. Sie hat natürlich das Thema auch drin in ihrem Buch, das Thema von der Raumfahrt. Zum Beispiel im Kapitel finden Sie auch, die Kosten für die Raumfahrt sind zu hoch. Können Sie uns dort etwas daraus zitieren oder etwas sagen dazu, wie Sie zu dem Kapitel gekommen sind?
Gut, ich habe natürlich jahrzehntelang die Frage in den Vorträgen.
Also, dass man
ihnen die Frage stellt. Die haben wir immer beantworten müssen. Ja. Ein aktuelles Beispiel, nur dass Sie es gerade sehen. Wenige Leute haben sich gestört daran, dass Expo 02 1,6 Milliarden gekostet hat. Obwohl man da eigentlich wenig rumbekommen hat fürs Geld. Da sind ein paar Umweltprobleme nach kurzer Zeit übrig geblieben. Man hat nicht beachtet, dass zum Beispiel Mystery Park 20 Mal billiger war und unsubventioniert, nicht? Und man hat ihn einfach verhungern lassen, nicht? Obwohl es gute Ideen drin hat. Also mindestens so gute wie bei der Expo 02. Und, ich mache immer wieder den Vergleich, die beiden Mars-Auto, wo jetzt seit 3 Jahren umeinander fahren und im Grunde genommen unsere zweite Welt erforschen.
Gut, das sehen Sie so, ein Haufen sehen das eben nicht so.
Ja, ja, natürlich, aber das heisst nicht, dass es nicht so ist, wenn sie es nicht sehen.
Ja.
Und die haben $800 Millionen gekostet. Also weniger wie die Expo 02. Und die verändern Menschheitsgeschichte ganz relevant, weil eben eine zweite Welt erforscht wird, wo mal so wichtig wird wie Dubai oder Las Vegas oder irgendetwas, wo man auch früher gesagt hat, da kann man nicht leben.
Und der Irrtum, den Sie meinen, der dahinter steckt, ist eben der, dass der Normalmensch nicht sieht, für was das vielleicht gut ist oder warum es wichtig ist.
Genau, und ich werde ja manchmal auch konkret und sage, wenn man einen Betrag, der für etwas Gescheites ausgegeben wird, beklagt, dann ist das völlig normal. Wenn man den 10-fachen Betrag für einen absoluten Schwachsinn seit Jahrzehnten zum Fenster ausrührt, sagt, ja, das kannst du nicht ändern, oder?
Was sagen Sie denn zu dem Argument, Herr Stanek, dass man sagt, was haben Sie jetzt für eine Zahl genommen? 1,6 Milliarden? Für
das Mars-Mobil? Ist der Expo 02. 800 Millionen 800, haben die beiden gekostet. Genau. Mitsamt dem Unterhalt.
Also ein Viertel eigentlich pro Fahrzeug von der Expo.
Pro Fahrzeug, ja.
Genau. Wo ja vielleicht ein paar, ich überhöhe es jetzt ein bisschen aus der Sicht vom normalen Mensch, wo vielleicht ein paar Wissenschaftler befriedigen und ein paar Menschen, die denken, das könnte wichtig sein, aber einen direkten Nutzen für die Menschheit sieht niemand oder spürt man nicht. Das ist doch ein Argument, das man in die Schale rühren kann.
Es ist nicht unbedingt ein Argument. Man darf immer, also es sollte nie verboten sein, ein bisschen weitblickender zu sein. Mhm. Und da sieht eigentlich jeder, also zum Beispiel die Leute, die bei mir in den Vorträgen sind und rauslaufen, von denen würde auch niemand mehr sagen.
Ist schon klar, aber das Ziel ist doch immer, und das ist doch wichtig, an die grosse Masse herzukommen, damit es getragen wird.
Natürlich, und das ist in Amerika, wo alles 20 Jahre kommt, bevor es bei uns kommt, hat man Umfragen gemacht. Also zum Beispiel das nächste Programm, das die NASA eingeführt hat, dass man also wieder richtig Raumfahrt betreibt, wieder richtig geht, wie man es mal gemacht hat.
Was heisst richtig?
Dass man nicht nur im Leerlauf um die Erde herumkreist und Politiker sagen lässt, dass die nicht reden, obwohl es eigentlich wenig gebracht hat, sondern dass man wieder reist, Mond, Mars, also wirklich dort, wo Welten sind, wo man kann besiedeln, wo unseren Lebensraum erweitert. Das ist das, was man in Amerika abgeklärt hat, beim Volk. Und jetzt, also etwa 2/3 sind heute dafür, dass man das macht, weil man dann auch vorgerechnet hat, dass da ein paar Cent kostet pro Tag. Das ist also ein relativ kleiner Betrag. Da, was man ausgibt für Programme, wo man heute weiss, eventuell auch Sozialprogramme, dass sie nicht viel gebracht haben, die kosten den Bürger viel mehr. Und auf diese Art kann man einigen Leuten sehr interessante Jobs geben, man kann den Jugend eine Perspektive geben. Und dort hat man da schon gesehen, das kommt bei uns auch, einfach 20 Jahre später.
Zielvorstellung ist bei Projekten immer ganz etwas Wichtiges. Wie formuliere ich das Ziel? Was gibt es überhaupt für ein Ziel anzupeilen? Und wie verkaufe ich das in Anführungs- und Schlusszeichen dann denen, die Ja sagen müssen dazu? Und das sind Steuerzahler in erster Linie. Heisst denn das jetzt, dass die Leute in Amerika, habe ich jetzt zugelassen, die finden das gut, dass die daran glauben, dass man irgendwann einmal auf dem Mars oder auf dem Mond leben kann?
Auf dem Mars sicher viele Millionen, nicht gerade Milliarden wie auf der Erde, aber das ist eine unheimlich interessante Destination. Das gibt einen neuen Mensch, der gerne dort lebt.
Wo unter sich, welchen, aber Herr Stanek, unter welchen Umständen denn? Also völlig technisiert, geschützt mit einer Kuppel, oder wie denn?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja. Es hat vor über 50 Jahren ein Postbeamten in New York gegeben, dem hat der Arzt gesagt, du lebst noch ein paar Monate mit dem Lungenproblem, geh du auf Arizona. Und dann ist er auf Arizona gegangen und der hat dann 50 Jahre später den 100. Geburtstag gefeiert. Weil er eben in dieser Welt, wo er am Morgen ins klimatisierte Auto steigt und so, weil es draussen 50 Grad hat, hat er irgendetwas, schon vor 50 Jahren ist das sehr heiss gewesen, und in Klimaanlagen gelebt hat, im Supermarkt geht, aber offenbar hat ihm die trockene, gesunde Luft besser tun wie die in New York. Und der hat also noch lange gelebt. Es wird genau so rauskommen, es wird Leute geben, die sagen, weisst, ich bin mit 25 ausgewandert, der immer mit der Bandscheibe zu tun hatte. Und jetzt tut mir nichts mehr weh, weil alles dreimal leichter ist. Und die Kinder dort, die dort geboren sind, sagt mir, wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr auf die Erde zurück. Dort hat es ein normales Gewicht. Da können wir uns nicht vorstellen, ja. So wenig wie die Leute, die vor 120 Jahren gesagt hat, eine Eisenbahn von Chicago auf Las Vegas bringt nichts.
Und wenn ich Ihnen zuhöre,
dann hat nur eine Wüste.
Und zuhöre, sie glauben an das, ganz
ja,
klar.
Ja, sicher, genauso wie die Schweizer, die alle zusammen auf Las Vegas gehen und sagen, dort lebe ich billiger wie in der Schweiz. $1.99 fürs Frühstück, $2.99 für den Lunch und $3.99 fürs Nachtessen. Weil man annimmt, dass er noch spielt, aber wenn er nicht spielt, dann lebt er dort billiger. Also Leben, wo man bei uns noch als absolut unwürdig bezeichnet hat, da gehen heute viele Schweizer an und sagen es nicht einmal gross, weil es nicht en vogue ist, auf Amerika zu gehen. Aber die wissen, wie sie dort mit Matten im Speck leben können, das sind viele Schweizer, die das nutzen.
Gedanken, Spiele, ich nenne es jetzt mal so, wo es darum geht, neue Welten zu kreieren, sind faszinierend. Also ich kann mich dieser Faszination auf jeden Fall überhaupt nicht entziehen. Ich gehe da immer völlig auf. Ich habe auch gerne Science-Fiction-Romane, wo eigene Welten, neue Welten kreiert werden. Das dünkt mich etwas Kreatives, über das nachzudenken, weil man ausgelatschte Pfad eben verlässt und alltägliches neu denken muss. Darum nimmt mich das noch Wunder. Ich habe gelesen im Zusammenhang mit dem Mars und einem Haufen anderen, die es zuhören, auch, dass es möglich ist, eine Atmosphäre zu schaffen. Weil es hat, glaube ich, Eis und Eis ist ja Wasser. Und wenn man das zum Schmelzen bringt, dann könnte man eine Art Atmosphäre schaffen. Geht es in die Richtung, dass Sie glauben, dass man das schafft? Oder sind das Menschen, die unter Kuppeln leben?
Also Menschen, die unter Kuppeln leben, das wäre falsch. Die limitierten Ressourcen, die man dort hat, sind zwar die Ozeane sind unter dem Boden eingefroren, es hat sicher sehr viel, aber es wäre nicht sinnvoll, den ganzen Planet zu verändern, sondern unter Kuppeln. Das heisst, das Klima zu schaffen, das der Mensch braucht, optimal. Dort gibt's nie einen Tsunami, dort gibt's nie ein Erdbeben, also es hat sehr viele Vorteile. Mhm. Und dann eben die leicht geringere, also dreimal geringere Schwerkraft, aber doch immerhin noch genügend, man kann höher gumpen, es wird neue Sportarten geben, da wird allein da finanzieren. Ja.
Die Energie, Herr Stanek, was braucht, um all das Material dort herzubringen, die Menschen zu transportieren?
Das ist alles außerirdische Energie nachher. Das ist also etwas, was die Erde nur sehr bedingt. Der Mensch, der nachher dort ist, der vermehrt sich von mir selber, wenn er von den Ressourcen anfängt zu leben, die es dort gibt.
Ah, er hängt nicht von der Erde ab?
Nein, er hängt nachher nicht ab.
Er ist autark und kann dort oben für sich
sein. Jedes Auswanderervolk hat am Schluss die Zurückbleibenden müssen ernähren. Das war immer so gewesen, nicht umgekehrt.
Würden Sie gehen, wenn Sie es noch würden erleben?
In der übernächsten Generation schon. Ich bin heute manchmal besser beieinander, wie Sie jetzt auch gemerkt haben, wie vielleicht vor 20 Jahren, wo ich 7 Tage in der Woche 90 Stunden geschafft habe oder noch mehr. Und dort habe ich manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt aus dem Büro müsste, in dem nicht ganz fitten Zustand. Aber so, wenn ich heute beieinander bin, habe ich das Gefühl, als mein eigenen Enkel durchaus. Aber der Grund, warum ich auch so fasziniert bin wie Sie von der Science Fiction, ich sehe natürlich die Grundlage von dieser Science Fiction. Also dort, wo die Technologie voll parat ist, wo alles zusammen da ist, wo man es nur noch nutzen muss und dann eigentlich eine gewaltige Aussicht sieht, das ist das, was mich fasziniert. Es ist also gehobene Science-Fiction, wenn man so
gehobene
sagen
kann. Gehobene Science-Fiction. Bruno Stanek ist bis am 11. noch bei uns im Treffpunkt. In ein paar Minuten werden wir noch ein paar andere Irrtümer anschauen, die er in seinem Buch «Wie viel Irrtum braucht der Mensch?» beschrieben hat. Sie hören die Schweizer Radio DRS1, Mittwochvormittag, der Treffpunkt mit Bruno Stanek. Er hat sein drittes humoristisches Sachbuch geschrieben. Es geht drin drum um die Irrtümer, die wir alle Menschen in uns inne haben. Die Irrtümer beschreibt er, wo man aufhockt. Die Irrtümer, wo man kann oder vielleicht sogar muss oder sollte ausräumen. Es liest sich phasenweise sehr, sehr dicht. Er hat eine unglaublich dichte Sprache, der Bruno Stanek. Muss sich ein bisschen durchkämpfen. Mir ist es so gegangen. Gegen den Schluss dann bin ich aber so richtig gut reingekommen. Gewisse Sachen, Passagen, die man halt 2-3 Mal lesen. Und, es ist, wie ich gesagt habe, sehr dicht und besteht aus etwa, glaube ich, 40 Kapiteln, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo eigentlich in sich sehr kurz sind und darum wahrscheinlich eben auch so dicht wie ein Sirup. Man muss es ein bisschen mit Wasser manchmal ein bisschen, wie sagt man dem, auflösen oder ein bisschen luftiger, leichter machen. Es lohnt sich aber, wenn man sich durchkämpft. Und ich würde gerne mit Ihnen, Herr Stanek, 2-3 von den Irrtümern, die Sie beschreiben, nochmal anschauen in den letzten paar Minuten. Zum Beispiel, Ratschläge zur sexuellen Unzufriedenheit, das habe ich auch ganz spannend gefunden. Der Gedankengang, den Sie dort beschreiben.
Ja, das ist etwas, was sich jeder auskennt in dieser Branche. Und aber wenig Gedanken macht, wie eigentlich da wenig Gedanken zu entdenkt werden. Oder? Der Grundgedanke drin ist der, wir haben auf der einen Seite die Erotikindustrie und auf der anderen Seite haben wir die pharmazeutische Industrie, die Produkte auf den Markt gebracht hat, wo eine Frau auch den kann interessant machen, wenn sie es eigentlich nicht mehr ist. Und die beiden kämpfen gegeneinander, wie Tabakindustrie und Krebsbekämpfung. Also wir haben unzählige Mechanismen in unserer Zivilisation oder Wirtschaft, wo sich zwei Wirtschaftszweige gegeneinander kämpfen. Und vernichtet eigentlich, aber dadurch läuft die Wirtschaft. Oder? Es laufen dann zwei Sachen, die das Beet nicht braucht, wenn man den Irrtum nicht hat. Nicht?
Ist denn das etwas, wo bewusst von irgendjemandem so gesteuert wird, Herr Stanek? Oder ist das so, weil wir Menschen polmässig, ja, nein, Nordpol, Südpolmässig einfach funktionieren?
Das tut niemand steuern, das kommt von mir selber. Wenn ein Missstand in die eine Richtung geht, dann kommt er in die andere auch. Mhm. Und damit B können leben, müssen sie sich immer steigern und dann wird es immer grotesker, nicht? Und das ist das, was ich eigentlich beschreibe. Und ich maure das eigentlich ab am Fundament von der Biologie. Also all die Mechanismen, die Biologie bereitgestellt hat, dass wir nicht aussterben, oder? Die werden alle missbraucht.
Also Fortpflanzungstrieb.
Richtig. Und da kann man richtig sehen, wie da noch in der Zivilisation für die Biologie einfach noch nicht hätte können selektionieren, wie die dann nachher in Richtige abschweift, wo Biologie gar nicht vorgesehen hat und wo dann ein offensichtlicher Irrtum wird. Und das ist das Kapitel.
Warum hocken wir denn dem auf?
Ja, weil man gar nicht mehr anders könnt. Das ist eine Massendynamik nachher da. Und da wird beworben, gehen Sie mal Spam schauen, was Ihnen da geschickt wird. Also, im Grunde genommen dafür, dagegen, oder? Mhm. Sie können einerseits, können Sie Tabletten bestellen, wo Sie nicht mehr Krebs bekommen. Auf der anderen Seite vielleicht, wo Sie billig Zigarren bestellen können. Es ist alles immer gegensätzlich. Man will immer aus beidem Geld verdienen. Aber beides miteinander ist schon schlecht, nicht? Und
verlassen wir das Thema. Es gibt noch aufeinander.
Sie haben mich gefragt.
Ja, natürlich, klar, logisch. Sommerzeit. Beschreiben Sie auch als einen von den Irrtum. Also, man könnte eigentlich sagen, Sommerzeit gleich Dummheit. So wie Sie es beschreiben.
Richtig. Also, die ist rational nicht mehr, begründbar. Aber die gibt auch einige Leute Arbeit. Für mich selber ist es eindeutig, dass sie, der Wirtschaft nichts gebracht hat. Und man hat sie ja hier und da wieder abgeschafft. Aber versucht sie mal irgendwie Fasnacht abzuschaffen oder irgendetwas. Das ist also mit der Zeit, ist das eine Tradition oder irgendetwas, oder?
Was ist denn so dumm an dieser Sommerzeit?
Die Umstellung ist kontraproduktiv. Also man versucht, Energie einzusparen, wenn viele Leute sowieso das Licht brennen lassen. Oder das ist zu einer Zeit, wo man viel zu wenig Strom hatte, also vor 100 Jahren vielleicht, wo dort hat man sie zwar noch nicht gehabt, wo Kraftwerke noch keinen Saft und gar nichts hatten, wo man effektiv hat schauen musste, dass die Leute nicht die Lichter anzünden müssen. Und dann hat man gesagt, ja, wenn wir jetzt eine Stunde schieben, oder, nehmen wir Tageslicht und so. Aber das spielt heute gar keine Rolle mehr, weil an vielen Orten muss das Licht sogar brennen, aus Sicherheitsgründen oder ist ohnehin schon gesteuert, dass das Licht nur angeht, wenn einer reinläuft und so. Und dann die Schäden, die sich ergeben, wenn einer das Taxi muss nehmen, weil er einfach eine Stunde spät aufgestanden ist, weil er verpasst hat, der Flüger halt jetzt halt anders geht oder der Zug. Also das hat so viele Folgeschäden bewirkt. Also die Sommerzeit ist eines von vielen Beispielen, die ich da drin habe.
Also, Ihnen zuhause, wenn Sie interessiert sind, lesen Sie selber nach. Es ist zum Teil unbequem, aber es ist sehr amüsant und es bringt einem ganz sicher ins Grübeln und manchmal sogar auch noch ins Nachdenken. Ich bedanke mich ganz herzlich, Bruno Stanek, für den Besuch da. Bin gespannt, was als nächstes kommt von Ihnen. Toi, 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 für alles, was noch kommt.
Besten Dank.
Und Ihnen zuhause sage ich nochmal den Titel «Wie viel Irrtum braucht der Mensch?» Autor Bruno Stanek, rausgekommen im Kählin Verlag. Wie viel Irrtum braucht der Mensch? Kählin Verlag, Bruno Stanek.